Hallo und herzlich willkommen zum Mini-Podcast in die Welt der BWL. Mein Name ist Peter Scharf. Ich bin Unternehmensberater mit Leib und Seele. Und gemeinsam gehen wir den Problemen der BWL auf den Grund. Kurz, kompakt, unverständlich.
Interpretation von ausgewählten Liquiditätskennzahlen im aktuellen Umfeld Teil 3. Erinnern Sie sich noch an den Leverage oder Hebel? Diesen Effekt oder diese Kennzahl haben wir im letzten Beitrag angesprochen. Unser Fazit war, ein kleiner Hebel zeigt zwar durchaus etwas oder sagt durchaus etwas über die finanzielle Stabilität Ihres Unternehmens aus, aber wir haben kritisiert, dass auf diesen Hebel oder auf die Berechnung dieses Hebels die Veränderung des Zinsaufwandes oder des Zinsniveaus zunächst keinen Einfluss hat. Gänzlich anders sieht es aus, meine Damen und Herren, wenn der dynamische Verschuldungsgrad thematisiert wird. Dieser dynamische Verschuldungsgrad drückt letztendlich eine Art theoretische Tilgungsdauer aus. Die Kennzahl sagt, nach wie vielen Jahren bist du Unternehmen theoretisch schuldenfrei, wenn, das heißt ohne Entnahmen, ohne Reinvestitionspauschalen, ohne Ehesteuern, der Cashflow ausschließlich zu Schuldendeckung verwendet wird. Also man unterstellt, der Cashflow ist eine echte Cashgröße und setzt dann eine Relation, die sich dann schlicht und einfach bildet, Fremdkapital, die für die Bankerinnen und Banker unter Ihnen nicht nur die Bankverbindlichkeiten, sondern das gesamte Fremdkapital. Und das wird dividiert durch den Cashflow. Und am Ende kommt eine Anzahl von Jahren aus. Also vereinfacht, der Faktor 1 würde bedeuten, das Unternehmen wäre rein theoretisch in einem Jahr schuldenfrei, wenn der komplette Cashflow Zurückführung des Fremdkapitals verwendet würde. Also ein hervorragender Wert. Dieser dynamische Verschuldungsgrad schlägt wiederum an, wenn sich das Zinsniveau ändert. Lassen Sie mich auf die Ursprungsdaten einmal zurückkommen, die ich vor 2 Folgen bereits einmal angenommen habe. Wir unterstellen, wir hätten ein Fremdkapital für 1 Million, einen Zinssatz von 4%. Daraus ergibt sich dann ein Zinsaufwand von 40.000 Euro. Gehen wir weiter davon aus, dass sich die Abschreibung auf 90.000 Euro beläuft. Also 40.000 Euro Zinsaufwand plus 90.000 AFA gibt 130.000 Cashflow. Wenn wir jetzt den dynamischen Verschuldungsgrad berechnen, heißt das 1 Million Fremdkapital durch 130.000 Euro Cashflow gibt einen dynamischen Verschuldungsgrad von mathematisch etwa 7,7. Also rechnerisch wäre das Unternehmen nach knapp 8 Jahren schuldenfrei. Das ist so ein, nennen wir es mal, mittelmäßiger Wert. Wenn wir jetzt das Zinsniveau von 4% auf 7% erhöhen, dann, meine sehr verehrten Damen und Herren, steigen folglich auch die Zinskosten. Wir hatten gerade 40.000 bei 4%, jetzt haben wir 70.000 bei 7% Zinsniveau. Das bedeutet zwangsläufig, dass unser Cashflow, bisher 130.000, jetzt um 30.000 sinkt, also der Cashflow nur noch 100.000 ist. Ahnen Sie, worauf es rausläuft? Klar. Wenn wir jetzt 1 Million Fremdkapital durch nur noch 100.000 Cashflow dividieren, ergibt sich lediglich ein Faktor von 10, das ist lediglich. Der Faktor wird höher, so muss ich besser argumentieren. Und höher heißt, die theoretische Verschuldung oder die theoretische Tilgungsdauer des Unternehmens steigt. Also, die Kennzahl schlägt an, du brauchst mehr Jahre, um mit deinem Cashflow das Fremdkapital zurückzuführen. Dieses Beispiel möchte ich im Folgenden einmal modifizieren. Unterstellen wir wiederum, dass sich die Fremdkapitalkosten um 3% erhöhen. Das war die Ausgangslage da. Wir haben ja gesagt, dass es auf den EBIT selbst keinen Einfluss hat. Der EBIT war das Ergebnis vor EE-Steuern und vor allem vor Zinskosten. Das bedeutet, wenn wir das einmal auf den Leverage durchrechnen, der Leverage bleibt unverändert, aber der Zinsdeckungsgrad, der war ja EBIT durch Zinsaufwand, der würde sich bei einem Anstieg von 4% auf 7% Zinskosten von rund Faktor 3 auf rund Faktor 1,7 verschlechtern. Und jetzt möchte ich gerne auf die zukunftsgerichtete Bedeutung raus. Jetzt drehen wir das Spielchen einmal um und stellen uns einfach die Frage, wenn wir bisher einen Zinsdeckungsgrad von 3 hatten und sich das, die Kosten für das Fremdkapital von 4% auf 7% erhöhen, wie viel Fremdkapital darf ich denn maximal nur noch haben, meine sehr geehrten Damen und Herren, damit ich auf den gleichen Zinsdeckungsgrad komme wie vorher? Also wiederholen wir mal. Wenn wir einen Zinsniveauanstieg um 3 Prozentpunkte einmal annehmen und sich der EBIT nicht ändert, an welchen Schrauben kann ich denn drehen, muss ich denn drehen, damit ich am Ende einen gleichen Zinsdeckungsgrad bekomme? Und die Schrauben, die es geht, kann eigentlich nur bedeuten, du musst das Fremdkapital reduzieren, das heißt die Verschuldung abbauen. Wenn Sie es durchrechnen möchten, wir haben es mal gemacht und Sie können es im Blogbeitrag nachlesen, kommt raus, Sie müssten von einer Million Fremdkapital eigentlich eine Schuldenrückführung von 43% durchführen, also 430.000 Euro, damit Sie am Ende weniger Zinskosten haben, ist eigentlich nur logisch. Und im Umkehrschluss wiederum bedeutet das, wenn Sie dann nur noch Zinsen zahlen müssen auf den Rest, also um 5 auf 570.000 Euro Fremdkapital, dass Sie dann logischerweise weniger Zinskosten haben und Sie dadurch dann den gleichen Zinsdeckungsgrad erreichen. Was ankommen soll, ist, eine Verschuldung zurückzuführen um 43% dürfte in wenigsten Fällen gelingen. Also man merkt, dass diese Kennzahl hier, dieser Zinsdeckungsgrad, deutlich nach unten geht. Und das zeigt sehr deutlich, dass der Druck, eigentlich Schulden zurückzuführen, heftig ist. Klar, weil ich ein sehr hohes Fremdkapital habe. Bitte betrachten Sie diese Aussage mal von der anderen Seite. Wenn Sie Unternehmen sind, die sehr wenig Fremdkapital in Anspruch genommen haben, dann können Sie zwangsläufig einen Zinskostenanstieg gelassen entgegensehen, denn es tut sich vergleichsweise wenig. Spannend übrigens bei dem Beispiel, in der letzten Folge haben wir ja das Thema Leverage kritisiert und gesagt, dass diese Kennzahl Leverage, also Fremdkapital durch EBITDA, nicht anschlägt. Wenn wir diese Grundaussage mal so stehen lassen. Aber wenn wir jetzt wirklich das Fremdkapital um 43% reduzieren würden, das war ja das, was wir brauchen, um den gleichen Zinsdeckungsgrad zu erreichen, und Sie jetzt die Betrachtung noch einmal durchführen mit dem reduzierten Fremdkapital, also Fremdkapital durch EBITDA, was vorher 1 Million war, jetzt nur 570.000 ist, Sie ahnen noch, was rausläuft. Jetzt sinkt auch dieser Leverage, das heißt, der Faktor wird kleiner. Und wir hatten ja gesagt, kleinere Leverage-Zahlen, also kleinere Faktoren, sind positiv zu werten. Auf gut Deutsch, jetzt würde die Kennzahl Leverage anschlagen, und zwar in die richtige, betriebswirtschaftlich korrekte Richtung. Gleiches gilt übrigens auch für den dynamischen Verschuldungsgrad, was auch logisch ist. Dynamischer Verschuldungsgrad war ja Fremdkapital durch Cashflow. Und natürlich ergibt sich dann bei weniger Fremdkapital im gleichen Cashflow einen besseren dynamischen Verschuldungsgrad. Lassen Sie mich ein kurzes Fazit ziehen. Gerade dann, wenn mit einem konjunkturellen Abschwung oder mit einem steigenden Zinsniveau zu rechnen ist, gewinnen solche Kennzahlen stärker an Bedeutung, die Liquidität eines Unternehmens fokussieren. In unseren drei letzten Beiträgen haben wir den Zinsdeckungsgrad, den Leverage, sowie den dynamischen Verschuldungsgrad vorgestellt. Insbesondere Zinsdeckungsgrad gibt eine gute Indikation darüber ab, wie sensibel ein Unternehmen, ja, vielleicht Ihr Unternehmen, meine Damen und Herren, für eine künftige Verteuerung der Kapitalkosten ist. Mit einem einfachen Beispiel haben wir aufgezeigt, dass die Verschuldung in einem Unternehmen deutlich reduziert werden müsste, um beispielsweise einen Anstieg der Zinskosten um 3% so aufzufangen, dass der Zinsdeckungsgrad rechnerisch identisch ist. Das umzusetzen wird beim stark verschuldeten Unternehmen wohl kaum möglich sein. Dieses Beispiel hat deutlich gezeigt, dass eine dauerhaft geringe Verschuldung betriebswirtschaftlich nie vom Nachteil sein kann. Übrigens auch selbst dann, wenn es manche Kunden unter steuerlichen Aspekten ganz schick finden. Macht natürlich nur dann Sinn, wenn ich Zinskosten habe, die ich absetzen kann. Das Problem an diesem anderen Steuermodell ist nur, ich brauche eine permanent gute Ertragslage, um diese Steuereffekte auch generieren zu können. Wenn mir die Ertragslage kippt, dann, meine Damen und Herren, dann habe ich trotzdem den Kapitaldienst, ja, ich nenne es mal an der Hose, und dann wird aus dem ursprünglichen Segen am Ende ein Fluch. Eine betriebswirtschaftlich gute Indikation über die Angemessenheit der Verschuldung des Unternehmens, die liegt unserer Ansicht nach am dynamischen Verschuldungsgrad. Je geringer die mit dieser Kennzahl errechnete theoretische Tilgungsdauer ist, desto finanzstärker ist das Unternehmen einzuschätzen. Gerade die lang anhaltende Niedrigzinsphase hat viele Unternehmen dazu verleitet, die Verschuldung zu erhöhen. Wenn hierdurch noch nennenswerte Produktiveffekte erzielt wurden, dann mag es durchaus eine Überlegung wert gewesen sein. Aber wehe, bitte Sie verzeihen mir die Drohung, wenn diese Produktiveffekte ausbleiben. Heute, und davon gehen wir leider fest von aus, sammeln viele Unternehmen ganz bittere Erfahrungen, unter anderem die, dass Geld, also ich meine Fremdkapital, das Geld auch tatsächlich Geld kostet. Dass ein Zinsniveau von mehr als 5% im Langfristtrend durchaus als normal angesehen werden kann, das wurde von vielen Unternehmen sträflich unterschätzt und wird von vielen Unternehmen unterschätzt. Ich weiß noch, zu meiner alten Bankerzeit, da war es aber ein Privileg, wenn Unternehmen in die Sanierungsabteilung der Bank kamen, denn dort hat man einen Vergünstigungszins, einen Sanierungszinssatz von 5% erhalten. Nochmal, ich meine Vergünstigungszins von 5%. Wenn Sie heute manche fragen, die dann meckern, weil wir 4,5% Zinsaufwand haben oder Zinsniveau haben, dann zeigt das schon deutlich, aus welchem Zinsniveau Volumen oder wie hoch das Zinsniveau damals war. Unser Tipp: Achten Sie stets bei Ihrem Unternehmen auf eine gute Liquiditätsausstattung und eine moderate Verschuldung. Cash is King. Diese Aussage hat nach wie vor Gültigkeit und daran sollte auch eine steueroptimierte Bilanzpolitik hoffentlich nichts ändern. Bis dann, Ihr Peter Schaaf.
Und damit sind wir auch schon am Ende des heutigen Podcasts. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Fein. Dann besuchen Sie uns doch einmal auf unserer Homepage unter www.schaaf-office.de und schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein auf eine kleine Reise in die Welt der BWL. Ihr Peter Schaaf.